Beginnen tun wir mit dem Interview mit Livia.
Heute auf der Konsensuskonferenz der S3-Leitlinie in Berlin. Mir gegenüber steht Privatdozentin Dr. Livia Prüll, mandatiert für die DGTI, und es ist nicht dein erstes Leitlinientreffen.
Nein, ich habe schon mal an der S2K-Leitlinie chirurgische Maßnahmen bzw. geschlechtsangleichende Maßnahmen teilgenommen. Insofern kann ich die Erfahrungen hier einbringen und auch, man kann auch sehen, dass eben die Zeit sich etwas verändert hat auch und die Zeit fortschreitet mit zunehmendem Wissen über Trans und auch einer gewissen gesellschaftlichen Akzeptanz in der Zeit, in der ich jetzt auch mit dem Thema beschäftigt bin.
Nun hast du eine besondere Expertise mit eingebracht. Du bist im Thema drin. Magst du noch mal ein bisschen was zu deinem wissenschaftlichen Hintergrund sagen?
Also ich beschäftige mich primär mit Medizinethik und Medizingeschichte von Trans. Und wir haben heute noch das Thema, dass sehr viele medizinethische Gesichtspunkte in der Medizin verankert werden müssen über das Thema Trans. Und das ist eine große Baustelle. Und die Baustelle sind die medizinischen Fakultäten, medizinischen Gesellschaften und eben auch die Leitlinienarbeit, die ja neue Impulse setzen soll im Umgang mit Trans in der Medizin.
Du hast hier eine eigene Arbeitsgruppe verantwortet. Welche Arbeitsgruppe war das?
Das ist die Arbeitsgruppe Haltung. Und gerade die Arbeitsgruppe Haltung hat meines Erachtens eine enorme Bedeutung in dieser ganzen Leitlinienarbeit, weil sie eigentlich die Prämissen setzt dafür, dass Trans in der Medizin auch in Diagnostik und Therapie genügend Beachtung findet. Denn es geht primär um die Haltung gegenüber Transmenschen, die oft nicht adäquat ist, die oft nicht transaffirmativ ist, wie man sagt. Das heißt, trans auf Augenhöhe begegnet, trans so akzeptiert, wie Transmenschen sind. Und daher haben wir hier mit der AG Haltung eine enorme Aufgabe. Und wir haben es deswegen auch sehr breit ausformuliert, in der Hoffnung, dass das mehr Beachtung findet.
Wir kommen ja aus einer sehr pathologisierenden Sicht von Trans. Wie würdest du die jetzige Grundhaltung in der zukünftigen S3-Leitlinie einschätzen?
Ich denke, dass die Grundhaltung sehr moderat ist. Und man sieht an der Arbeit in der S3-Kommission, dass wir eine enorme Veränderung haben in der Gesellschaft und auch, dass die Zeit sich enorm verändert hat. Wir haben viele Baustellen, aber wir haben ein grundmoderates Ansehen von Trans. Das denke ich schon. Das spiegelt auch die Haltung von vielen Menschen wieder, die sagen, Trans ist in der Gesellschaft angekommen, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben noch an der einen oder anderen Stelle, wie zum Beispiel auch gerade die Übergabe der Verantwortung für ihre eigenen Körper, ihre eigene Gesundheit an Trans, ja, dass das noch Baustellen sind und dass hier noch viel gemacht werden muss.
Nun sind ja die überwiegenden Punkte in deinem Haltungskapitel hier konsertiert worden. Das heißt, sie haben eine 100%ige Zustimmung erfahren. Ist das eine Wertschätzung deiner Arbeit oder eine Wertschätzung auch der Position der Community?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, es ist eine Wertschätzung der Community, weil es geht ja hier einfach auch um sehr sachliche, fachliche Arbeit und die Frage, ob die jeweiligen Gesichtspunkte, die wir hier eingebracht haben, wie man daran feilen kann, wie man formulieren kann. Aber es zeigt doch schon, dass hier mehr auf Haltung geachtet wird und dass man weiß, dass dieses Haltungskapitel wichtig ist. Da in der Hinsicht habe ich schon das Gefühl, dass wir unsere Arbeit, also auch die Arbeit von Transmenschen auch Anerkennung findet. Ja.
Nun stehen ja noch einige spannende Kapitel an. Zwei Kapitel sind an diesem Tag geschafft worden. Siehst du noch Konfliktlinien, die sich hier abzeichnen werden in der Arbeit der Menschen, die aus dem fachlichen Umfeld kommen?
Also ich denke, es ist wichtig, dass in allen Kapiteln sind ja noch viele nicht fertig. Das heißt, man kann gar nicht absehen, also was noch für Probleme auftauchen. Aber was sicher wichtig sein wird, das kann man sagen, ist, dass die psychosoziale Situation von Trans und spezielle Transbedarfe, die eben nicht nach bisherigen medizinischen Kategorien messbar sind, jetzt aber auch in den medizinischen Kontext eingearbeitet werden und berücksichtigt werden. Das ist das eine. Das betrifft eben auch Kapitel von körperlichen Modifikationen, also geschlechtsergleichende Maßnahmen, Hormongabe. Aber es betrifft zum Beispiel auch so Bereiche wie Transelternschaft. Transelternschaft, die, wo eben nicht so sehr viele Studien da sind, da ein Kapitel, was aber unbedingt eben auch hier berücksichtigt werden muss. Und da ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand von dem, was ich jetzt schon auch gelesen habe, noch Input notwendig.
Nun gibt es gesellschaftlichen Gegenwind. Es gibt Menschen auch aus dem therapeutischen, ärztlichen Umfeld, die eigentlich die Behandlung von Transmenschen verhindern oder stoppen wollen. Hat ja hier in Berlin eine Konferenz von Transfeinden gegeben, die ganz explizit auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass sie diese Behandlung verhindern wollen. Das sind ja rechte und evangelikale Kräfte, die sich gegen diese Arbeit richten. Wie schätzt du die Auswirkungen auf die jetzige Leitlinienarbeit ein?
Also ich glaube, die Auswirkung auf die jetzige Leitlinienarbeit ist gering. Und das liegt daran, dass konstruktive Arbeit für das Gebiet Trans, für das Thema Trans, was in der Gesellschaft in gewisser Weise schon sehr stark Eingang gefunden hat, nur möglich ist, wenn der Grundkonsens da ist, dass man mit diesem Thema umgehen will im gesellschaftlichen Kontext. Und diese Menschen, die dann grundsätzlich trans verhindern wollen, transphob sind und eine Anti-Einstellung haben, mit denen kann man letztlich nicht konstruktiv argumentieren. Das heißt, die führen schon gewissermaßen ein Außenseiter-Dasein. Sie können deswegen in so eine Arbeit gar nicht inkludiert werden, weil man nicht vorwärts kommen kann.
Nun setzen sich in den USA und auch in UK die Transfeinde auf breiter Linie durch. Wie schätzt du die Entwicklung? Wird sowas auch nach Deutschland schwappen?
Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Das sind so in die Zukunft zu gucken. Auch als Historikerin kann ich nur sagen, das ist sehr schwierig. Man kann das nicht ganz genau sagen. Ich habe aber den Eindruck, dass gerade in England man mehr unter amerikanischem Einfluss steht und man hier sehr sehr viel stärker diesen Input aus Amerika weiterverarbeitet, während in Deutschland doch sehr starker Widerstand dann wieder da ist gegen Verlautbarungen aus diesem Umfeld und auch die Bevölkerung dann auch mit Unwillen reagiert, weil die in ihrem persönlichen Umfeld es gar nicht nachvollziehen kann, wie man Trans ablehnen kann. Ich glaube, wir haben hier eine bisschen andere Situation, aber es ist wirklich schwer abzuschätzen, wie fern sich diese politischen Kräfte durchsetzen werden. Wichtig ist, dass wenn sozusagen diese Kräfte an die Regierung kommen, es dann natürlich anders aussieht, ja, und wir dann auch nicht wissen, wie dann sozusagen die weitere gesellschaftliche Entwicklung ist. Insofern ist es wichtig, dass demokratische Parteien eine Regierung sind und dass wir alle dazu beitragen, dass wir vor allem die Demokratie stärken, um nicht in so eine Situation zu kommen.
Die letzte S3-Leitlinie hat die fachliche Debatte und auch die Art und Weise, wie mit Transmenschen umgegangen ist, enorm vorangebracht. Kann das eigentlich noch getoppt werden? Und an welchen Stellen siehst du Verbesserungsbedarf im Vergleich zur letzten S3-Leitlinie? Wird die neue S3-Leitlinie Verbesserungen bringen?
Ich denke mal auf alle Fälle insofern, als wir jetzt ja sozusagen das Projekt haben, dass wir eine Großleitlinie haben. Die alte S3-Leitlinie war ja vor allen Dingen auf die Psychotherapie zugeschnitten. Hier ging es vor allem darum, die Baustelle zu erfassen, dass viele PsychotherapeutInnen früher einfach schlichtweg gar kein Wissen über Trans hatten, entsprechend auch eine miserabler Umgang mit Trans da war. Und wir dann hier mit der S3-Leitlinie Psychotherapie zumindest mal die Leitlinie als Verbesserung hatten und eine neue Guideline. Jetzt haben wir den Versuch, beziehungsweise den mit Sicherheit auch insofern gelingenden Versuch, dass, weil wir die Fächer zusammen haben, sowohl die Chirurgie, die Endokrinologie, die Psychotherapie und viele andere Fächer, die mit Trans zu tun haben im medizinischen Kontext, zusammen an den Tisch zu kriegen und hier in einer gesellschaftlich-politischen Situation, wo die noch moderater geworden ist, jetzt eine Leitlinie hinzukriegen, die das Thema noch besser erfasst und vielleicht, das ist meine Hoffnung, vor allem für Niedergelassene und ÄrztInnen, die nicht unbedingt direkten Kontakt mit Trans haben, auch lesbar zu sein und hier Einfluss auf die praktische Medizin zu haben.
Wenn du einen Wunsch hättest, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass irgendwann mal Transmenschen in dieser Gesellschaft so leben könnten wie andere Menschen auch und zum Beispiel ein Heteromann eine Transfrau nach Hause mitbringen könnte, ohne dass er sich erklären muss, dass er jetzt mit einer Transfrau zusammen sein will. Ein Beispiel.
Das war Dr. Livia Pröll für Pink Channel heute in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, dass ich dieses Gespräch führen durfte. Vielen Dank.